Hi, willkommen bei Be What You Are, dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wunderbar, heute begrüße ich Timo, das ist ein sehr guter Freund von mir. Und zwar, ich stelle dich mal so vor, was mir in meinem Gedächtnis ist, wenn ich jemanden von dir erzähle. Nämlich, du bist derjenige, der mir das Lesen beigebracht hat. Nämlich, ich erinnere mich, wir haben dieses Projekt gemacht, die Kulturgeschichte der Wahrnehmung. Und dann waren wir gemeinsam in der Bibliothek und haben uns Bücher ausgeliehen fürs Studium und also für dieses Projekt. Und dann, weiß ich, irgendeine Woche später oder so, oder vielleicht zwei Wochen später, ich weiß nicht mehr genau, haben wir uns getroffen. Und ich war ganz stolz, habe ich dich irgendwie zum Düsseldorfer Hauptbahnhof gebracht und du bist wieder nach Bochum gefahren und habe dir gesagt, hey Timo, ich habe schon ein Buch fertig gelesen von den drei, wir hatten uns jeder drei Bücher ausgelesen. Und hast du gesagt, ja, ich habe schon alle gelesen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn du mit dem Typen weiter zusammenarbeiten willst, dann musst du ein bisschen Gas geben beim Lesen. Deswegen sage ich mal, Timo ist der, der mir das Lesen beigebracht hat. Genau, und wir haben zusammen Medien- und Kulturwissenschaften studiert und sind, ja, du bist, glaube ich, der einzige Kontakt aus dem Studium, mit dem ich immer noch aktiv mich austausche. Und du bist immer noch im Kultur- und Kommunikationsbereich und ich habe dich eingeladen für dieses Gespräch in den Podcast, weil wir uns beide sehr intensiv mit Wahrnehmung beschäftigt haben. Das ist sozusagen ja auch immer noch einerseits eine Passion von uns ist, andererseits du das auch noch professionell machst und du auch, wie ich, dich sehr interessierst auch für, ja, oder aus diesen Zusammenhängen heraus, da du dich mit Identität, Wahrnehmung und auch Wahrnehmung als Kulturtechnik beschäftigt hast. Und ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass wir heute zusammen sprechen. Freut mich auch.
Ja, wundervoll. Timo, ich mache meine Idee, mal gucken, wie sich das entwickelt. Meine Idee ist, dass wir ein Gedankenexperiment machen. Und zwar, ich habe immer diese chinesische und tibetische Brille ein bisschen auf, dass ich eventuell Dinge, auch über die wir sprechen, immer mal wieder einordne, auch in dieses Feld, um dann auch zu gucken, was bedeutet das eigentlich auch für die aktuelle Situation, dass wir auch deine Ressourcen einfach nutzen, um zu schauen, was ist jetzt eigentlich gerade aktuell im Feld, weil in meinem Erleben ist es so, dass wir jetzt zumindest für unsere Lebensspanne und auch wahrscheinlich ja die Kanzlerin hat es gesagt, die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, also wir sind in einem massiven Umbruch weltweit. Und was mich nach wie vor seit diesen 15, 16, 17 Monaten, wie lange das jetzt läuft, am meisten fasziniert, aber auch irgendwie beschäftigt ist, sozusagen dieser Wunsch nach Sicherheit, der so stark im Vordergrund ist. Und dass die andere Seite davon ist Angst. Ja? Also wenn ich Sicherheit wünsche, bin ich ängstlich und gleichzeitig was mich interessiert oder was ich spannend finde daran ist, dass wie schätzt du das ein? Wie stark ist auch das, was wir als uns selbst erleben? Also das, wo wir sagen, Identität, also das bin ich, das ist, ja, das macht mich aus, wie stark das doch auch von dem Wunsch nach Sicherheit geprägt ist oder wie stark auch unsere Wahrnehmung einerseits ja über unsere Selbstwahrnehmung, aber auch das, wie wir die Welt erleben, von diesem Sicherheitsgedanken oder diesem Wunsch nach Sicherheit geprägt ist. Wie nimmst du das wahr?
Ja, also du hast es gerade schon gesagt, das ist Angst und Sicherheit ist ja oft, wird oft zusammengedacht. Das stimmt sicherlich auch und gibt ja immer dann die unterschiedlichen Zugänge dazu, ob es jetzt so eine externe Feststellung von irgendwelchen Bedrohungen, externen Faktoren ist. Du hast jetzt gerade so die Kanzlerin angesprochen, Merkel, die im Zuge der Corona-Pandemie das als größte Umwälzung festgestellt hat. Die ganzen Veränderungen, die ganzen Einschränkungen. Das ist natürlich so ein externes, wäre jetzt ein klassisches externes Momentum, so die psychische, mentale, seelische Verfasstheit, so das Innere natürlich irgendwie, was dann auch da eine Rolle spielt. Ja, es wird halt oft als, wie soll man sagen, als zwei Seiten der Medaille verstanden, dass dann eben die Angst und die Sicherheit irgendwie zusammengehen, im Sinne der, weiß ich nicht, menschlichen Verfasstheit, wenn man es mal so sagen will, ist sicherlich die Angst irgendwie was ganz Grundlegendes. Also, ein ganz grundlegendes Gefühl. Ob das jetzt immer so der Sicherheit gegenübergestellt wird, so als Gegenpart, weiß ich gar nicht genau. Das würde ich vielleicht nochmal, können wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen weiter drüber sprechen, aber es ist sicherlich so, dass der Mensch quasi auch, um deine Einleitung aufzugreifen, so als Kommunikationswesen, vielleicht auch sprachliches Wesen natürlich auch immer über Angst spricht und immer auch über Sicherheit spricht. Wir sprechen ja viel auch über Kommunikation im Moment, also was wird gesagt, was wird vermittelt, welche Informationen gelangen an die Menschen, welche nimmt man wahr, welche filtert man für sich auch als wesentlich heraus. Also kann man sich dann eigentlich auch so ein bisschen, um mal den Bogen zu spannen, so die These zu eigen machen, dass Sprache auch eine Form oder Kommunikation vielleicht auch eine Form von Angstbewältigung ist oder ein Umgang mit Angst. Also ganz konkret, wenn wir auch drüber nachdenken, dass vielleicht auch Wahrnehmung und dann auch Kommunikation irgendeine Form von Kulturtechnik ist. Also wirklich bewusst sich damit dann auseinanderzusetzen, wie bewältigt man vielleicht Ängste. Also man muss halt miteinander drüber sprechen. Man muss sich vielleicht auch empathisch ineinander hineinversetzen. Insofern ist Kommunikation sicherlich auch eine Form, mit der Angst umzugehen.
Weißt du, du hast ganz viele spannende Sachen gesagt. Wie gesagt, irgendwie läuft das dann immer gleich so durch die chinesische Brille. Du hast gesagt, Angst ist ein ganz grundlegendes Gefühl, was ganz spannend ist. In der chinesischen Tradition gehört nämlich Angst, ist sozusagen gehört in die Wandlungsphase Wasser. Ich spanne natürlich den Bogen jetzt einerseits für die Zuhörer und hole dich damit auch hoffentlich ein bisschen ab. Und andererseits ist es spannend, das sozusagen genau so zu verbinden. Und in der Wandlungsphase Wasser ist nämlich die Grundenergie und diese Grundenergie und damit ist die grundlegende Emotion, die auch in diese Wandlungsphase gehört, ist nämlich Angst. Und was ganz spannend ist, und das zielte so ein bisschen auch auf meine Frage ab, und du hast das jetzt aus einer anderen Brille sozusagen oder aus einer anderen Sicht nochmal beschrieben. In dieser Grundenergie wurzelt unser Bewusstsein, so das Verständnis in der chinesischen Tradition. Und dieses Bewusstsein, ja, das bedeutet, dass wir nennen das Shen, das ist der kleine Geist oder ist das, ja, diese Ich-Identität. Und die ist im Herzen zu Hause. Und das Herz ist Sprache, ja, Kommunikation, Verbindung nach außen. Und was du gerade gesagt hast, was ich ganz spannend finde, ist nämlich über die Kommunikation, wenn wir viel auch über Angst sprechen, einerseits als Bewältigungsstrategie, darüber vielleicht auch Verbindung herstellen wollen, aber andererseits es halt auch dazu führt, ich finde, das ist auch deutlich wahrnehmbar, was, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, was vielleicht schon immer, was heißt immer, aber zumindest auch was schon länger vielleicht da war und jetzt deutlicher in den Vordergrund tritt, ist, dass das einerseits, nämlich wenn immer wir mit Sprache agieren und auch dann auch vielleicht über Angst sprechen als Bewältigungsstrategie oder auch Kommunikationsform finden und dadurch aber natürlich auch Informationen filtern. Also vielleicht, was entspricht meiner Wahrheit und was filter ich raus, ist aber doch dazu führt, dass es sehr gespalten gerade ist. Ja, also die Gesellschaft, dass es Teile gibt, wo es Meinungen gibt, die schwierig sind, wenn man die anspricht, dass Menschen dann sozusagen existenziell, also auch wieder in dieser Grundenergie, existenziell auch angegriffen werden. Ich gebe einfach mal dieses Beispiel mit den Schauspielern, die irgendwie eine Kampagne gemacht hat, die kann man jetzt gut finden oder nicht gut finden, darum soll es auch gar nicht gehen. sondern dass dann es aber auch Reaktionen darauf gab, dass das, was die gesagt haben, dazu geführt, dass auch darauf so reagiert wurde, von wegen, die dürfen dann nicht mehr arbeiten. Ja, also, oder die sollen nicht mehr arbeiten, was wiederum auch eigentlich so, wo es wieder um das Existenzielle geht. Also einerseits versuchen wir über die Kommunikation, und das war auch ein Kommunikationsversuch, mit der Angst umzugehen und jeder auf seine Art und Weise. Und andererseits führt das dann aber auch dazu, dass es bei anderen so tief sie berührt, dass sie sich dazu hinreißen lassen, zu fordern, dass ja, dass gewisse Menschen sozusagen in ihrer Existenz nicht mehr, sie dürfen nicht mehr arbeiten oder sie dürfen sich nicht mehr ausdrücken. Und da frage ich mich, wie sehr ist eigentlich das, was wir gerade erleben, das ist eine der spannenden Fragen, du hattest mir auch das Interview geschickt mit dem Soziologen.
Mit dem Rosa,
ja. Ja, genau, mit dem Rosa. Und da gab es ja auch diese die These oder die Idee, dass er das auf die Rastlosigkeit bezogen, dass das, was wir gerade erleben, diese Rastlosigkeit eigentlich in die Vermutung nahe lag, dieses schneller, weiter, mehr ist etwas, was so vom Außen kommt, aber es ist eigentlich doch eher etwas Inneres, was sich dann vielleicht auch dadurch entfaltet, dass wir jetzt, auch wenn wir Zeit und Raum haben, uns die Muße fehlt, uns vielleicht nämlich und in dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, uns mit den Menschen wieder von Herz zu verbinden. In meinem Beispiel, er bringt das auf das Beispiel, sozusagen Muße zu haben, Klassiker zu lesen, Klavier zu spielen oder was auch immer. Er nennt das dann diese Resonanzpotenziale, die um uns herum sind. Genau. Und in meinem Beispiel ist, obwohl wir jetzt eigentlich die Zeit haben, nach innen zu gehen, weil in der chinesischen Tradition geht es immer um das Innere, geschieht das irgendwie nicht. Und stattdessen ist diese Spaltung immer noch stärker, auch im Außen. Und wie nimmst du das wahr? Wie sehr schätzt du das ein, dass das, was wir gerade erleben, den Gesamtkontext, soweit man das überhaupt überblicken kann, doch eher eine Spiegelung des Inneren ist? Also der Mikrokosmos Mensch mit seinem individuellen Erleben sich da eigentlich im Großen und Ganzen gerade selbst erfährt?
Ja, ist natürlich eine schwierige Frage, oder die Frage schwierig zu beantworten, für mich zumindest, weil ich natürlich jetzt nicht mehr in der, so gesehen in dieser Forschung zwischen Mikro- und Makroebene oder innen und außen so irgendwie ja tätig bin. Aber also, dass es da Zusammenhänge gibt, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich meine, dass eine Gesellschaft irgendwie eine psychische Verfasstheit hat, sage ich mal, oder auch, man spricht ja auch, kennen wir ja noch aus den Kulturwissenschaften, so mit dem kollektiven Gedächtnis, kulturelles Gedächtnis, ne, solche Begriffe. Also das zeigt ja schon, dass sich da in auch einer Gesellschaft Sachen ablagern und auch verarbeitet werden, die eine Verbindungslinie bis zum einzelnen Individuum haben, bis zu dir, bis zu mir. Also das glaube ich schon. Es ist immer ein bisschen schwierig, finde ich, so von dem großen Ganzen auf das Einzelne zu schließen, weil man hat ja doch immer nur einen beschränkten Einblick auf vielleicht sein Umfeld, seine Freunde, seine Familie, Bekannte, Arbeitskollegen, wie auch immer. Und natürlich, da sind wir wieder bei der Wahrnehmung, wie sehr nimmt man jetzt sowas dann selektiv wahr? Ist man da einfach sehr sensitiv und nimmt bestimmte Ausprägungen jetzt auch auf einmal bei seinen Freunden, wie auch immer, war, die man so im Großen und Ganzen auch gibt. Aber ich glaube schon, dass es da Auffälligkeiten gibt. Das würde ich schon sagen. Also doch etwas allgemein gesprochen. Zwei Punkte noch, die du gerade angesprochen hast, würde ich auch gerne noch was zu sagen zu diesem Thema der Sicherheit, das Beispiel mit den Schauspielern, einfach nur im Sinne von da wird etwas gesagt und da kommen letztlich ja unterschiedliche Wirklichkeitsauffassungen zur Sprache. Insofern ist da Kommunikation und Sprache auch wieder Ausdruck von Identität letztlich natürlich, sozialer, soziokultureller Prägung irgendwie. Also das ist sicherlich nochmal ein Momentum, um da nochmal den Bogen zu Sicherheit und Kommunikation zu spannen. Und das andere, was noch ganz interessant ist im Zusammenhang mit der Angst, du hast gerade davon gesprochen, das Herz ist die Sprache. Insofern gibt es so eine Wortbedeutung, die da ganz interessant ist, wenn man sich das nochmal anguckt. So Angst hat ja oft was damit zusammen, dass irgendwas eng ist und Klemmung bedeutet, also aus dem Lateinischen oder aus dem Althochdeutschen und so. Es gibt aber auch das Wort im Lateinischen angere und das heißt halt das Herz beklemmen. Und das ist eigentlich ganz interessant. Insofern, das passt dann auch dazu, ist es nicht gleichbedeutend, aber es hat halt eine Verbindung dazu. Ne? Also ja. Wenn Sprache das Herz ist oder Herz auch die Sprache ist und man hat Angst, dann beklemmt es halt und dann spricht man halt auch anders. Und insofern ist so eine, ist diese ja von uns damals vielleicht auch im Studium aufgeworfene These, dass das Kultur, Entschuldigung, nicht das Kultur, dass Wahrnehmung auch eine kulturelle Praxis ist, finde ich da wiederzufinden. Ne?
Ja, und weißt du, ganz spannend bei dem, was du sagst, mit dem, du hast jetzt schon das zweite Mal selektive Wahrnehmung gesagt, und ich habe vorhin das Beispiel gegeben, wo der Shen, also dieser Herzgeist, das, was wir sozusagen als uns selbst erleben, in der Wandlungsphase Wasser wurzelt, wo auch die Angst ist, und die Chinesen beschreiben das so, dass dieses Bewusstsein, das hat die himmlischen Beamten, das sind unsere Sinne, also ja, Ohren, Augen und so weiter. Und natürlich, einerseits, wenn ich mit der Angst identifiziert bin, in dem Sinne, dass ja, meine Identität, das, was ich als mich selbst verstehe, etwas ist, was ich, und da kommt es mit der Sicherheit rein, weil nicht Angst und Sicherheit, sondern Angst und was ich gesagt habe, ist der Wunsch nach Sicherheit, weil das ist ja, der Wunsch verweist auf den Mangel an Sicherheit. Dann, und ich schaue sozusagen durch diese Brille, dass die Welt unsicher ist, potenziell unsicher ist, was jetzt ja auch, sagen wir mal, in der aktuellen Situation jetzt gerade nicht mehr so stark wie ganz am Anfang, wo es ganz massive Verunsicherung gab, aber auf einmal war auch der andere potenziell gefährlich. Ja, also wenn der mir zu nahe kommt oder ich sozusagen atme, was er atmet, und nämlich mit dem, was du gesagt hast, gerade mit dem Herzbeklemmen, was ich ganz spannend fand, war, dass eigentlich alle Ausdrucksformen in meinem Erleben und sozusagen auch in meiner selektiven Wahrnehmung, was sozusagen das Herz öffnet, nämlich gerade Umarmung, Tanzen, bei sagen wir, Verwandten zu sein oder auch jemanden in einem Sterbeprozess zu begleiten oder einfach auch dieses ganz normal Zwischenmenschliche an der Kasse stehen und irgendwie nochmal drei Sätze wechseln. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da hat jemand seine Cola-Flasche im Supermarkt liegen gelassen und als ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht und habe die so genommen und wollte die dem Mann dann geben. Und der war damit total überfordert, weil er sich dann erstmal umgeguckt hat und geschaut hat, wo sind jetzt hier an der Nähe der Kasse die Desinfektionstücher, weil ich habe jetzt gerade diese Cola-Flasche kontaminiert. Und das ist mir da dann wieder so bewusst geworden, nämlich diese ganz, so dieses ganz Selbstverständliche, also dieses grundlegend Zwischenmenschliche, wo man das eigentlich so tief in uns ist, dass wenn jemand was vergisst, dass man dann entweder Bescheid sagt, Entschuldigung, Sie haben mir was liegen gelassen, habe ich jetzt auch gelernt, gestern ist es mir direkt wieder passiert und ich habe dann nicht sozusagen der Frau das hinterhergetragen, sondern die jetzt so ihre Donuts da liegen gelassen. Entschuldigung, Sie haben mir was liegen gelassen. Da habe ich schon umgelernt, aber da ist mir so aufgefallen, dieses ganz Zwischenmenschliche, das, was das Herz öffnet und was uns auch verbindet und was uns auch ja zu Menschen macht, das wurde eingeschränkt, das bis zu Plexiglasscheiben zwischen uns und Handschuhe und Maske und alles, was ja auch alles sozusagen am Anfang so war, wie es jetzt war. Dadurch bin ich auch wahrgenommen, dass das auch zu einer gewissen Art, also nicht nur, ich sage jetzt nicht diese Maßnahmen, sondern auch diese Angst, diese Beklemmung, das Herz ist eng, ich weiß nicht mehr, ist der andere sicher, dass das zu Aggressivität führt. ja, mhm, zu. Und in der chinesischen Tradition ist sozusagen aus dieser Angst, das füttert Wut, weil einerseits natürlich als Befreiung, ja, als auch als Potenzial sozusagen, als Schritt raus aus dem, raus aus der Unsicherheit, ich öffne etwas, aber andererseits natürlich auch einfach, um mich zu verteidigen, zu schützen. Und das ist nach wie vor, weil wir auf die Sprache gekommen sind und Sprache auch als Ausdruck der Identität, ja, Mensch als sprachliches Wesen, nach wie vor findet das auch die Angst, in meiner Wahrnehmung auch in der Sprache Ausdruck über Aggressivität, also ist nicht jetzt generell, sondern generell auch, aber jetzt gerade in dieser aktuellen Situation auch einfach durch durch dieses verschärfte, wir wissen, es ist unsicher, die Welt ist im Umbruch, wir wissen nicht, ja, was, wann endet das, wann, in welche Richtung bewegt sich das, kommt das jetzt nochmal auf uns zu? Und wie erlebst du das sozusagen, dieser Zusammenhang einerseits von Angst und daraus auch, ja, aggressiv oder daraus entstehender Wut, vielleicht auch durch die Enge, ja, im wahrsten Sinne des Wortes auch. Genau. Wie erlebst du das?
Ja, also im konkreten Erleben würde ich sagen, teile ich das. Also ich glaube schon, dass Leute mal so aus dem ganz praktischen Alltag, Lebensalltag von Freunden schon so darauf reagieren, sie sind zu Hause, weiß nicht, fällt die Decke auf den Kopf, die Kinder touren rum, man hat wenig Möglichkeiten, wie man ja dann auch so schön sagt, Druck abzulassen oder einfach mal ein Ventil zu öffnen. Ne? Und auch das sind ja alles letztlich so, ja, psychophysische Verfasstheiten irgendwie. Also da sind wir eigentlich auch genau bei dem Thema. Du hast gerade gesagt, man ist sprachlos, man erstarrt. Das sind ja so ganz klassische Phänomene, die auch mit Angst assoziiert werden. Also auch Schweigen ist eigentlich ein Phänomen, was der Angst so zugeordnet wird. Also das ist natürlich immer in vielen Kulturen auch unterschiedlich. Also in anderen Kulturen, weiß nicht, wird vielleicht, ich kann jetzt gar nicht so ein konkretes Beispiel nennen, aber hysterisches Lachen oder eben Klagelitaneien, da gehen Kulturen ja auch ganz anders mit um. Aber ich will jetzt gar nicht so auf die unterschiedlichen Kulturen raus, nur ich wollte sagen, also dieses körperliche Gefühl der Enge hängt ganz klar damit zusammen, aus meiner Sicht, wie dann dem auch begegnet wird. Und das ist ja fast schon die klassische Gegenbewirkung. Irgendwas ist total eng, ich mache mich frei, arbeite irgendwie dagegen, um diesen Druck zu lösen, der Enge, der Erstarrung, der Eingeschränktheit, und nicht jeder kann halt damit gleich umgehen und findet halt auch Wege, die nicht aggressiv sind und diesem Druckabbau, sag ich mal, dann Folge leisten oder den Druckabbau ermöglichen. Also, und das passt ja auch nochmal zu dem, was der Rosa gesagt hat, ne? Also kriegst du es hin, in deinem Leben Resonanzen zuzulassen, zu ermöglichen, dass die Platz finden, dann ist das, glaube ich, auch ein Austausch von natürlich einerseits Erfahrung, aber auch andererseits einfach, hast du eine Möglichkeit, mit deinen Emotionen, mit deinen Gedanken auch irgendwie in Wechselwirkung wieder mit der Welt zu treten. Und ich glaube, das ist schon dann eine klare Reaktion, dass halt Menschen auch aggressiv werden. Aber das ist ja auch, glaube ich, ja jetzt nichts Neues irgendwie. Das kann man wahrscheinlich schon lange beobachten, irgendwie, dass so Drucksituationen von innen oder von außen dann zu einer höheren Aggressivität führen. Ich meine, die Studien gibt es ja auch dazu, dass häusliche Gewalt zunimmt. Ich kann es jetzt nicht belegen, aber ich habe letztlich auch nochmal einen Bericht gelesen, dass halt auch die Zahl der Missbrauchsverbrechen oder Vergewaltigung von Frauen in der Pandemie zugenommen hat. Soll jetzt überhaupt nicht irgendwie hier Panikmache sein, gar nicht, aber insofern, das ist, glaube ich, schon ein Thema, ne, dem man sich da schon klar auch stellen muss. So.
Ja, und in diesem Zusammenhang, das bringt mich immer wieder auf die Frage, ja, wie sehr ist eigentlich das, was wir jetzt gerade erleben, eigentlich nur Spiegel der inneren Verfasstheit, ja? Also gerade auch, wenn man sagt, also wie wir jetzt mit Drucksituationen umgehen, ja, Zunahme von häuslicher Gewalt oder auch, ja, so Sprachformen zu finden, die existenziell vernichtend für andere sind. Und wie sehr, wenn ich sage, was bedeutet das eigentlich, ist das der Spiegel des Inneren, was wir gerade außen erleben? Und dann frage ich mich natürlich, sind das all die Anteile in uns, die wir nicht zulassen können, wenn wir über Identität sprechen, sprechen wir auch immer über Alterität. Also wenn ich Identität ist, das bin ich, und Alterität ist all das andere, was ich nicht bin. Also am Beispiel, ich bin jetzt weiß und männlich, dann bin ich nicht schwarz und weiblich, so ganz plakativ, ja. Und das bedeutet aber natürlich für all das, was wir in uns haben, wenn ich mich sage, ich bin das, ja, wenn ich mich zum Beispiel auf den Körper, habe ich jetzt gerade gemacht, ja, ich habe mich gerade auf die Hautfarbe bezogen und auf ein Geschlecht bezogen. Und wenn ich dann vielleicht das jetzt noch weiter sage, ich bin ja einverstanden damit und nicht einverstanden damit und ich bin diese ganze Geschichte, die wir haben. Das heißt aber, ich bin all das andere nicht. Und all dieses andere, was ich nicht bin oder was ich nicht sein will, ist es eigentlich, dass diese Gewalt, die da zum Ausdruck kommt, natürlich nicht bei jedem und natürlich auch nicht, nicht in jedem Ausmaß oder bei jedem in dem gleichen Ausmaß. Aber ich habe auch erlebt, als das losging, einer meiner höchsten Werte, vielleicht der höchste Wert ist Freiheit. Und dann, ich kann mich noch ziemlich genau an meine psychoemotionale Verfasstheit im April letzten Jahres erinnern. Ende März ging das ja los, wo ich ja, okay, alleine erstmal aus der Idee heraus, dass sozusagen wir in einem Kollektiv leben und es jetzt eine unsichere Komponente gibt, auch wenn mich das psychoemotional total einengt, also mir enge, ist das aber in Ordnung, weil es sozusagen, wir sind hier in einer Gemeinschaft. Und ich habe aber auch gemerkt, dass mich das auf eine Art und Weise, obwohl ich, ja, ich mache seit irgendwie 20 Jahren Meditation und Qigong und das ganze Programm, und habe ich gemerkt, das drückt mir so unglaublich die Knöpfe. Und dann, ne, das Innere spiegelt sich im Außen. In dieser These kann ich mich auch noch ziemlich am Anfang daran erinnern, bin ich mit der Lay spazieren gegangen, und dann hat, das war auch zu diesem Zeitpunkt, wo die Straßen beinahe leer waren, ja, wo die Menschen wirklich sich ausgewichen sind. Und dann ist jemand vor uns gejoggt, und wahrscheinlich, weil er das immer macht und es gewohnt war, dass diese riesen Bürgersteige in Berlin auch einfach jetzt ja frei sind. Und ich habe es auch gemacht. Ich habe auf der Museumsinsel trainiert und in den Hackischen, hackischen Höfen da, also überall, wo man sonst nicht trainieren könnte, aber ich dachte, okay, das muss jetzt auch mal ausnutzen. Und so hat er es vielleicht auch gesehen und hat sich dann mitten auf dem Bürgersteig gedehnt, was ich auch irgendwie sympathisch fand, aber für sein Empfinden bin ich zu nah an ihm vorbeigegangen, und dann hat er mich angeschrien. Ja, ich soll gefälligst aufpassen, und ja, das Innere spiegelt sich im Außen, nämlich, ja, okay, das spiegelt eigentlich auch meine Verfassung wieder. Und dann kann man natürlich sagen, okay, das Äußere, ja, kanalisiert vielleicht diesen Druck oder macht es erstmal, hebt ihn mehr ins Bewusstsein. Aber andererseits, so bin ich damit umgegangen, habe ich mir gedacht, okay, das zeigt mir nämlich all das, von dem ich immer eigentlich sage, ja, das bin ich nicht. Ja, also ich bin nicht aggressiv und ich bin nicht derjenige, der irgendwie sofort ausfällt. Ich meditiere ja seit 20 Jahren. Ne? Also ich ja nicht. Und das hat mir so die Knöpfe gedrückt. Und deswegen habe ich das gleich für mich geframed als Chance. Ja, aber wenn ich das so ganz gesellschaftlich sehe und ich mir denke, okay, ja, das macht mich auch aggro, und ich sehe viele Leute auch, die damit aggro sind. Ich finde, jetzt im Sommer ist es natürlich wieder irgendwie entspannter. Aber wenn man das auch diese Reaktion sieht, wie auch die Demonstration reagiert wird, ob man die jetzt gut findet oder nicht, ist eigentlich völlig egal. Ich erinnere mich auch, das muss auch im April oder so gewesen sein letzten Jahres. Da waren Lay und ich haben Fahrradtour gemacht, also sind über die Straßen schön frei, was durch Berlin gefahren. Und dann sind wir zufällig an einem Rosa-Luxemburg-Platz gekommen. Das war, glaube ich, eine dieser ersten dieser Demonstrationen. Und da waren 50 Leute, die aussahen wie so Hippies und so Muddis mit so Bollerwagen und ihren Kindern und irgendwie so Familien und so. Und ja, ein paar durchgeknallte, also rein optisch, ja. So, aber das sah eher aus ein bisschen wie so eine Love Parade in klein. Und da waren aber 300 Polizisten gefühlt. Und da habe ich gedacht, dieses Missverhältnis, ja, also dieses, oder diese Einschätzung der Gefährlichkeit, dass es so massiv dagegen vorgegangen werden muss. Und da frage ich mich, ist es eigentlich jetzt auch eine Riesenchance? Deswegen auch ja, der Podcast ist ja auch im Mai 2020 entstanden, weil ich sozusagen gemerkt habe für mich, okay, wir können das teilen und wir können da gemeinsam als Gesellschaft und als Gemeinschaft auch daraus lernen und uns wachsen, wenn wir offen unsere Gaben und unsere Talente teilen und auch sagen, wie sehe ich das? Und wenn wir, was du auch gesagt hast, ja, Sprache, wenn wir miteinander sprechen, um das auch zu bewältigen, nicht unbedingt nur als Angstbewältigung, sondern auch als Bewältigung der Gesamtsituation und der Krise. Aber wenn du das überhaupt teilen magst, jetzt hier, wenn es für dich nicht zu persönlich ist, aber oder vielleicht auch aus deiner Erfahrung beruflich und auch aus deinem unmittelbaren Umfeld, wie sehr, ich weiß, ich habe das vorhin schon mal gefragt, aber jetzt frage ich das nochmal ein bisschen spezieller, wie sehr erlebst du das vielleicht auch in deinem eigenen unmittelbaren Erleben, dass das, was wir gerade global erleben und den Rahmen, den wir überblicken können jetzt, ja, in unserer Blase sozusagen, wie sehr ist das ein Spiegel der inneren Verfasstheit vielleicht ist, ja, du hast das kulturelle Gedächtnis oder das kollektive Gedächtnis angesprochen. Wie sehr sozusagen erlebst du das als Ausdruck des Inneren auch?
Ja, ich meine, es setzt jetzt so ein bisschen das fort, was wir gerade schon gesagt haben oder gerade so ein bisschen festgemacht haben, dass das irgendwie so ist. Ich glaube, darauf konnten wir uns ja jetzt einigen. Aber das Beispiel, was du genannt hast, gerade mit dem Jogger, das, ich glaube, das trifft es wirklich perfekt, weil da ist wirklich so diese Angst, Befürchtung oder einfach das Gefühl dieser weltweiten Pandemie ausgesetzt zu sein, kulminiert quasi im eigenen Körper, der halt so einen Schutzraum braucht. Ne? Also die Welt braucht einen Schutz und der eigene Körper und der eigene Mensch braucht auch einen Schutz. Also das ist, finde ich, sehr gutes Beispiel, wie sich das dann doch eben auch wiederfindet. Vom Großen ins Kleine, mal so kurz gesagt. Für mich persönlich, also ich bin eher da relativ entspannt so durch die Pandemie gegangen.
Du bist aber auch naturentspannt.
Ja, das stimmt. Ich bin ein sehr geduldiger Mensch und kann das mir auch gut von außen angucken quasi. Ich muss aber auch sagen, ich bin jetzt nicht in irgendeiner Form familiär oder durch Freunde davon irgendwie betroffen gewesen, auch beruflich nicht. Bei uns gab es jetzt keine Einschränkung, sodass das auf mich auch nicht so stark eingewirkt hat. Muss man einfach so sagen. Aber ich glaube, diese, vielleicht ein Beispiel zu geben, ein Freund von mir, der hat ein Restaurant und oder die Eltern haben ein Restaurant und er ist Koch und hat das übernommen und da hat sich einfach so eine massive Planungskrise auch eingestellt. Und diese Planungskrise, das ist jetzt vielleicht eher so gesellschaftlich betrachtet, aber von der Regierung bis zum kleinen Betrieb hinunter hat sich das natürlich fortgesetzt. Und das hat ihn natürlich auch total umgetrieben. Also seinen Mitarbeitern nicht eine Perspektive geben zu können. Die Mitarbeiter rufen ständig bei ihm an und sagen, ja, wie geht's weiter? Das ist jetzt natürlich auch schon wieder passé. Also wir reden jetzt über etwas, was in der Vergangenheit liegt. Aber insofern Ist das schon so eine Linie, die sich durchzieht von außen nach innen, die dann doch ja sich in vielen Fällen wiederfindet? Das würde ich noch mal unterstreichen. Also ja, also das definitiv.
Ja. Und diese Planung, also ich meine, das ist ja ein super Beispiel mit dieser Planungsunsicherheit. Das ist nämlich ja wieder aus der chinesischen Brille gesehen, ja, die Grundenergie, das Wasser, nährt. Ich hatte vorhin das mit dem Beispiel der Wut gesagt, wir würden das Holz nennen, die Energie des Frühlings, den Aufbruch, auch die Jugend, den Neubeginn, aber auch ja, die Planung, nämlich weil die Geschichte des Holzes und des Frühlings ist, da hinten ist es besser. Ja? Also wie komme ich in die Kraft, also in den Sommer, in die Ausdehnung, in den maximalen Überschuss und damit natürlich auch den Wunsch nach Kontrolle. Ja? Ich möchte die Welt kontrollieren und was wir dann relativ schnell erfahren haben ist, vergiss es. Also eigentlich war es schon immer klar, ich kann mich an eine Situation erinnern, da habe ich mich, das ist, ich weiß nicht wann, das ist schon ein paar Jahre her, vielleicht 2018, 17, 18, habe ich mich abends mit einem Freund und seinem Partner verabredet. Lay hatte da so ein, die war früher auch zu Festivals und hat da so Stände gehabt, wo sie Kalligrafie geschrieben hat. Und irgendwie ein Kirschblütenfest oder irgendwie sowas. Da waren wir verabredet, da hinzugehen. Und den Freund, an dem Abend noch, haben wir noch gesagt, ja, okay, dann treffen wir uns da morgen. Und dann sind Lay und ich was essen gegangen. Und während wir da essen saßen, kam eine SMS und haben, geht morgen doch nicht, weil mein Partner ist tot. Also der ist sozusagen aus der Praxis, wo wir das Seminar hatten, nach Hause gefahren. Und dann war der Partner tot. Oder, ja, so dieser Zeitraum war das. Und da weiß ich, da saßen wir nämlich ganz lange in Stille und das war, man hat das natürlich kognitiv erfasst, aber das war so ein Moment, auch schon vorher hat man das kognitiv erfasst, aber das war so ein Moment, der ganz tief in mich eingedrungen ist, wo ganz klar war, Kontrolle ist die totale Illusion, ja. Also du kannst das natürlich so weit, also du kannst eher sozusagen die Gegenwart genießen, ja, oder in der Gegenwart sein. Und aber das, was wir kontrollieren können, und das ist doch sehr, sehr beschränkt. Natürlich können wir jetzt kontrollieren. Wir haben uns hier heute um 11 Uhr verabredet und das hat auch ganz gut funktioniert und solche Dinge. Aber ich sage mal, wirklich dieses, was uns auch als Menschen einerseits in so einem Mikrokosmos verbindet, also in der kleinen Gesellschaft, die jetzt sozusagen, ja, wir verabreden uns dazu zu viert auch auf dieses Festival zu gehen, bis halt zu dem, was gesellschaftlich möglich ist, dass das irgendwie auch alles zusammengebrochen ist. Also für mich betrifft es persönlich noch immer heute, weil ich hatte jetzt gerade diese Woche ein Telefonat mit jemandem, die sich für die Ausbildung anmelden wollte und gefragt, wann starten wir denn die nächste Qigong-Ausbildung? Und habe ich gesagt, normalerweise jetzt, aber kann ich dir jetzt nicht sagen. Ja, also kann ich dir jetzt nicht sagen. Und einerseits ist das etwas, weil es auch so eine Resonanz gibt, wenn wir nicht planen können, dann macht uns das vielleicht wieder wütend, weil wir es nicht kontrollieren können. Aber andererseits ist es auch vielleicht etwas, was uns mehr wirklich ins Hier und Jetzt bringt, also wirklich in die Gegenwart bringt, dass wir sozusagen auch mehr vielleicht wertschätzen können für das. Ja, und dieses Beispiel mit dem Freund, der dann dieses schwere Erlebnis hatte, dass sein Partner irgendwie plötzlich einen Herztod erlebt hat. Und das sind ja diese Schicksalsschläge, aber dass uns das jetzt, also global auch mehr in eine Situation bringt, wo wir unser Zusammenleben und auch das, was wir glauben, alles kontrollieren und strukturieren zu müssen, im Inneren, ja, im Kleinen wie im Großen, irgendwie vielleicht neu erleben können, im Sinne auch von mehr Wertschätzung und Dankbarkeit für das, was wir eigentlich schon haben. Gerade auch, wir reden aus einer sehr privilegierten Position heraus. Gehst du damit in Resonanz?
Ja, zum Teil. Also ich würde nicht komplett sagen, dass Ordnung eine Illusion ist, aber wo ich zustimmen würde, ist, dass es halt was Konstruiertes ist. Oder ich würde es anders, vielleicht anders ausdrücken, würde sagen, es ist halt was Konstruiertes. Und ich würde auch sagen, dass es auch gerade im Zusammenhang mit Angst Wir hatten vorhin auch das Thema Desinformation oder zumindest Unsicherheit von Informationen im Sinne der Pandemie. Viele Informationen sind neu, viele Informationen sind noch wenig abgesichert, aber auch solche Sachen wie Planungsunsicherheit. Das ist, ich glaube, dass wir Menschen da schon so psychisch verfasst sind, dass sie halt Ordnung brauchen und sich selbst halt auch eben Regeln setzen müssen. Also ich habe nochmal in mein altes Watzlawick-Buch geschaut. da geht es ja auch nochmal um so, wie wirklich ist die Wirklichkeit, heißt es ja. Es ist ja auch klar, auch wenn es jetzt so populärwissenschaftlich geschrieben ist, aber ist eigentlich ein ganz netter Satz ist drin, den lese ich mal kurz vor. Das heißt, unter dem Kapitel die Ausbildung von Regeln, die schwere Angst, mit der selbst verhältnismäßig unbedeutende Desinformationssituationen besetzt sein können, beweist, wie notwendig es ist, eine Ordnung im Lauf der Dinge zu sehen. Oder, was letzten Endes auf dasselbe hinausläuft, eine Ordnung in die Ereignisse einzuführen, das heißt, zu interpunktieren. Also, das heißt, sich letztlich einen Reim auf die Dinge machen. Ne?
Ja.
Der Reim ist natürlich dann ab einem gewissen Punkt immer höchstgradig individuell, weil man natürlich seine individuellen, wie du es gerade beschrieben hast, an dem Beispiel von dem Freund, Bekannten, das kann man nachvollziehen, aber das, wie er die Dinge quasi in eine Ordnung bringt, das muss er machen. Aber diese Muster gibt es ja natürlich dann überall für alle Menschen irgendwie. Und deswegen ist es schon, glaube ich, so, dass das vielleicht schon irgendwie anthropologisch ist, dass der Mensch sich da so eine Ordnung schaffen muss und sich einen Reim auf die Dinge machen muss, die ja zumindest bis zu einem gewissen Grad willkürlich sind. Ne? Also
Nee, aber weißt du, was ich das so spannend? Wir haben dieses Wu-Wei. Wu-Wei heißt nicht eingreifen oder nicht handeln. Und im Tao Te Ching, das ist ja sozusagen das wesentliche Werk des Taoismus von Laozi. Und ich glaube, neben der Bibel das meist übersetzte Buch der Welt. Und auch die Bezugsquelle, auf die sich auch die chinesische Medizin bezieht, in dem Sinne, dass sie den Menschen zurückführt zum Tao. Da gibt es so diesen schönen Satz, dass die Welt ist ein geistiges Gefäß, also die Welt ist sozusagen strukturiert durch das eine Bewusstsein, das wir alle teilen, und eingreifen verdirbt sie. Und den Reim, den wir uns darauf machen, auf das Interpunktieren oder dem Ding irgendwie eine Ordnung geben, das kann ja einerseits sein, dass man sagt, ich Mensch, ja, ich Nils, ich kontrolliere und strukturiere und ordne meine Welt. Oder ein anderer Reim könnte sein, zu sagen, es gibt ja eine Ordnung im Kosmos oder es gibt eine Ordnung in der Natur, die sich entfaltet, oder völlig unabhängig davon, was jetzt meine Ängste und Bedürfnisse sind. Und zumindest jetzt gerade in dieser aktuellen Situation, egal ja auch, wie das sozusagen, es gibt immer noch unterschiedlichste Ursprungstheorien, egal wie das sozusagen sich jetzt, dieses Virus sozusagen die Welt beherrscht hat, ja, sich oder beherrscht oder umspannt hat oder ausgebreitet hat, aber zumindest ist das sowas wie eine Naturkatastrophe oder etwas, was sozusagen da man hat ja auch gesehen, ja, all diese Maßnahmen, um das irgendwie zu kontrollieren und einzudämmen, jetzt irgendwie ist gerade diese so immer viel diskutierte Inzidenz einstellig, aber trotzdem auf der anderen Seite redet man jetzt über irgendwelche Mutanten, die dann bald wieder, oder Mutationen oder Varianten bald wieder kommen. Das heißt also, dieses Ich-Mensch macht mir die Welt zu eigen, oder es ist eine, vielleicht ist es auch beides, ja, die Kraft, die darüber hinaus irgendwie die Kraft, die sich in der Natur entfaltet, Evolution, wie auch immer du das nennst. Ich habe letztens einen ganz spannenden Satz, ich Ich glaube, es ist von Bruce Lipton, ein Zellbiologe, gelesen. Evolution ist Kooperation und nicht Konkurrenz. Ja, also das ist und was ist eigentlich jetzt die Chance darin zu kooperieren und was ist auch die Chance sozusagen dieses, worauf ich hinaus will, wenn ich sage mit dem Ich-Mensch, wie viel von diesem Ich-Mensch hat eigentlich dazu beigetragen, dass es jetzt ist, wie es ist. Also Ich-Mensch, der alles kontrolliert und gestaltet und tut und sich mächtig fühlt, hat eigentlich dazu beigetragen, dass da jetzt so ein Ausgleich stattfinden muss, ob es jetzt sozusagen, ja, wie auch immer es in die Welt gekommen ist, in dem Sinne von, dass es auch ein Stück, ja, ich weiß nicht, ob Größenwahn das Richtige ist, aber man auch gesehen hat, wie viel auch gerade am Anfang sozusagen ausgeschaltet wurde von also gesellschaftlichen Dingen und sich auch gedacht hat, okay, muss das auch wirklich alles so sein? Also muss das so sein, dass wir dauernd um die Welt fliegen? Muss das so sein, dass man dauernd irgendwie in irgendein Büro geht? Muss das so sein, dass da 50 Restaurants nebeneinander sind? Unabhängig jetzt mal von der individuellen Geschichte, dass das alles Menschen sind, die Familien haben und Kinder haben und ihre Geschichte haben. Aber muss das alles so sein? Und oder ist es jetzt sozusagen auch so eine Art Weckruf, um zu sehen, ja, es gibt sozusagen, also die, da wo sich das jetzt zusammenführt mit dem Ich-Mensch und die übergeordnete Kraft, oder ist es da auch etwas, wo die Natur uns sozusagen auch Zeichen setzt und sagt, schau hin, ja, finde da deine Ordnung. Manche finden das vielleicht und sagen, das ist Gott. Andere sagen, nee, das ist wissenschaftlich so und so begründet. Aber ist es etwas, ja, wo wir jetzt die aktuelle Situation auch sehen können, als wenn wir den Mensch nicht nur als Mensch denken, sondern als Teil eines Gesamtorganismus Erde, etwas, wo wir sozusagen auch einen Weg gewiesen bekommen oder zumindest einen Fingerzeig bekommen oder sowas wie einen Moment, ey, stopp, halte inne?
Also da gibt es ja, du hast ja gerade schon angerissen, viele Deutungen. Ne? Sieht man jetzt die Erde als Gesamtorganismus? Ist es eine Wechselwirkung? Ich glaube, über diese unterschiedlichen Zugänge muss man sich jetzt gar nicht so unterhalten. Da hat wahrscheinlich, also würde jetzt wahrscheinlich für uns jetzt einfach zu weit führen, aber ja, also ich glaube schon, dass es da auch da wieder so eine klare Verbindung gibt. Ich krieg's jetzt nicht mehr gerade auf so einen Zeitraum zurückgeführt, aber Erkenntnisse, glaube ich, aus den Virusforschungen sind ja, glaube ich, so, dass die, dass man schon einen Zusammenhang herstellen kann, dass es mehr Übertragung gibt auf den Menschen, weil der Mensch sich halt einfach auch aus seiner, vielleicht ist jetzt schwierig, vielleicht auch so zu fassen, aber aus seiner Sphäre halt hinaus bewegt. Jetzt kann man natürlich sofort hinterher fragen, was ist die Sphäre des Menschen? Der ist eh so anpassungsfähig, so flexibel, gibt's die überhaupt? So, das sind jetzt alles so Seitenarme der Diskussion. Aber worauf ich hinaus will, ist, es gibt halt schon ein Mehr an Virusübertragung, die eben auch von Tieren auf Menschen übergehen, weil der Mensch sich so massiv halt ausdehnt und quasi Habitate von Tieren und anderen Lebewesen auch einnimmt und damit einfach auch in Kontakt kommt. Also hängt es schon ganz klar dann auch mit dem Tun und Lassen des Menschen zusammen. Und damit dann letztlich auch, wie es ja auch immer ist, geht es auf den Einzelnen zurück, liegt es in der Verantwortung der einzelnen Menschen, was man macht. Das ist das eine, was mir dazu jetzt so einfällt. Das andere ist, du hast gefragt, gibt es einen Moment jetzt, wo man innehält oder dass in Frage gestellt wird? Also ja, ich glaube schon, dass es in Frage gestellt wird. Ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen. Ich glaube nicht, dass es zu einer massiven Änderung führen wird. Oder ich sehe sie zumindest noch nicht so. Das sieht man jetzt schon wieder. Die Leute, heute Morgen habe ich es gelesen, stehen in Schlangen am Düsseldorfer Flughafen, um halt in Urlaub zu fliegen. Mallorca ist voll mit Abiturienten. Ist überhaupt nicht verwerflich. Ich kann das alles absolut nachvollziehen. Das ist überhaupt nicht schlimm an sich, gar nicht. Oder ist jetzt nicht mein Kritikpunkt. Aber das zeigt einfach, dass der, und das habe ich ja, glaube ich, schon mal zu dir gesagt, ich glaube, der Mensch ist so behäbig, so ein Gewohnheitstier, dass das viel massiver sein müsste, und das meine ich überhaupt nicht wünschenswert, aber es müsste viel massiver sein, die müsste viel noch krassere Auswirkungen haben, viel schmerzhaftere Auswirkungen haben, dass das zu einer Änderung führt. Es gibt sicherlich Änderungen im Kleinen, aber wie langfristig die bleiben, das weiß ich nicht. Da bin ich aber skeptisch. Allerdings gibt es natürlich diesen Moment, du hast vorhin das Wort Katastrophe angedeutet, ich habe leider jetzt gerade nicht die perfekte Übersetzung dafür, aber ich weiß, dass es im Sinne eine interessante Bedeutung gibt. Die Katastrophe beschreibt ja immer einen Wendepunkt, also eigentlich, wo es schon wieder in die andere Richtung geht. Und insofern, wenn man das natürlich als Katastrophe bezeichnen mag, ist das natürlich auch zumindest mit intendiert, dass es in eine andere Richtung auch sich bewegen könnte oder zumindest sich das abzeichnet. Ja, das vielleicht so dazu.
Weißt du, was ich ganz spannend finde bei dem, was du gerade gesagt hast, ist, dass wenn du sagst, ich kann es mir auch durchaus gut vorstellen, dass es sozusagen der Leidensdruck noch nicht hoch genug ist, um sozusagen da hinauszuwachsen. Und wenn ich das an meiner individuellen Geschichte überprüfe, und ich habe jetzt über 10 Jahre sozusagen Menschen begleitet mit relativ und zumindest subjektiv sehr stark empfundenem Leidensdruck teilweise und teilweise einfach auch Menschen, die Interesse haben, sich sozusagen zu entfalten. Und ich habe einerseits ja als Therapeut ganz lange gearbeitet, sogar auch in einer Klinik, wo ein sehr subjektiver Leidensdruck sehr hoch ist, und auf der anderen Seite, und das ist jetzt das, was ich ja viel mehr mache, ist sozusagen mit Menschen zu arbeiten, die einfach mehr sozusagen ihre Potenziale wecken wollen. Und es gibt dieses, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber es gibt ja von Konfuzius diese 3 Arten sozusagen, sich zu entwickeln. Die einfachste ist sozusagen einfach dadurch, dass dir jemand, ja, dass du es nachmachst oder dass du etwas nachahmst. Die andere ist, ich glaube, durch wenn dir das jemand sagt, und die bitterste ist durch Erfahrung, ja. Also darauf wollte ich hinaus, die bitterste ist durch Erfahrung. Und wenn ich das jetzt aber so schaue, wenn ich deiner Einschätzung folge, dann würde das bedeuten, wenn ich den Gesamtorganismus Mensch und den Gesamtorganismus Erde sozusagen sehe als ein Lebewesen mit ganz vielen Zellen, ja, so wie dieser Körper ja auch ganz viele Zellen hat, dann würde das bedeuten, dass es gerade sozusagen erst der Anfang ist, wenn man davon ausgeht sozusagen, dass das Leben an sich immer auch evolutionär dazu drängt, sich weiterzuentwickeln. Dass der Anfang auch ist von noch weiteren Krisen, Katastrophen. Oder das andere wäre, danach fällt alles wieder für eine Zeit lang in so eine Art Status quo und es dämmert so vor sich hin. Aber wenn ich meine eigene Entwicklung überprüfe und auch die der Mensch, mit dem ich gearbeitet habe, und auch sozusagen so, wenn man sich das vielleicht auch es gibt dieses schöne Buch von Bruce Lipton, das heißt Spontane Evolution, wo die These eigentlich drin ist, dass Evolution niemals irgendwie so graduell geschieht, sondern es immer an so Punkten dann auf einmal ganz spontan massive Veränderungen gibt. Und hinterher blickt man da vielleicht aus der Retrospektive so drauf und sagt so, ja, okay, das war so eine graduelle Entwicklung, aber die These dort ist eigentlich, dass es immer spontane Punkte gibt. Dann könnte man sagen, okay, vielleicht ist jetzt so ein Punkt, wo spontan sich massiv verändert und hinterher formt sich das erst aus, ja, so dass man das jetzt auch erst wahrnimmt. Oder es ist erst auch vielleicht der Anfang von etwas, wo sich jetzt das vielleicht auch noch so umgestalten muss, dass, was du sagst, ja, um die Gewohnheiten zu verlassen, vielleicht noch andere Einschnitte in die aktuelle Bewusstseinslage und die aktuelle Ausgestaltung des Lebens kommen. Aber das werden wir sehen, ja.
Ja, das ist wahrscheinlich schwierig so an einzelnen Punkten auszumachen, weil da wirklich so eine Welt auch so komplex ist und so vielfältig, so viele Systeme da auch ineinander greifen. Ne? Du könntest jetzt auch einfach sagen, mal unabhängig vom belebten Teil der Erde, könntest du auch sagen, ja gut, irgendwann gibt es einfach ein, so den den Peak Oil, vielleicht ist er ja auch schon erreicht oder so, also quasi jetzt mal was Unbelebtes, sowas einfach dann auch die Welt ganz anders verändert und wo es jetzt nichts mit Organismen oder Viren oder in solchen Dingen was zu tun hat. Also ich meine, das ist schon, finde ich, schwierig, also für mich zumindest schwierig jetzt so zu beurteilen, aber klar, kann natürlich sein, ja.
Timo, zum Abschluss, ja, du bist auch immer, ich habe gehört, du bist immer derjenige für mich sozusagen, der mir das Lesen beigebracht hat. Und ein anderes Beispiel, wenn ich von dir erzähle, was ich tatsächlich manchmal, aber natürlich anonym mache, ich sage immer, ich habe einen Freund in meinen Seminaren mache, dass du ein Beispiel sozusagen für mich bist, wie du, ich habe vorhin gesagt, naturentspannt, wie du sozusagen in dir ruhst. Vielleicht weiß nicht, ob es auch an der Musik liegt oder einfach an deiner Natur. Aber hast du sozusagen, wenn ich dich das fragen darf, sozusagen auch für die Zuhörer und für uns, weil das ist ja sozusagen etwas, wo ich auch ein Anliegen dieses Podcasts ist, ja, mit dir, wir haben jetzt einen Austausch gehabt, aber ein Anliegen dieses Podcasts ist es sozusagen, mit den Menschen auch etwas zu teilen, was uns selber sozusagen hilft. Ja, ich mache hier den größten Teil des Podcasts, manchmal lade ich Gäste ein und ich teile halt einfach das, was mir sozusagen hilft, wo ich aus Grund meiner eigenen Erfahrung sagen kann, das ist etwas, was ich sozusagen weiterempfehlen kann. Hast du sowas wie ein Geheimnis, ja, zu deiner Naturentspanntheit, zu deinen, sozusagen, zu deiner Klarsicht? Oder könntest du sagen, wenn ich dich in einem Satz darum bitten würde, zu sagen, was ist sozusagen für dich mit das Wichtigste, sozusagen, um in deiner Kraft und in deiner Ruhe zu bleiben? Auch in so einer Krisensituation?
Das ist sicherlich keine Taktik, die ich aktiv abrufe. Da bin ich nicht strategisch genug, so sage ich mal. Das ist dann doch eher so eine, vielleicht eine Bauchsache, oder die ich dann mal, vielleicht, wenn ich drüber nachdenke, in Gesprächen dann mal feststelle. So. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist einfach, wir haben es auch schon öfter mal besprochen, glaube ich, oder ich habe das schon hier mal gesagt, dass man einfach eine gesunde Ignoranz braucht im Leben. Und damit meine ich nicht, dass man jetzt irgendwie Bedürftigkeit keinen Raum gibt in seinem Leben, also dass man nicht dafür offen ist, sondern ich glaube, man kann sich nicht die Welt auf die Schultern laden, zum einen, und zum anderen, da muss man quasi auch mit sich selbst ein bisschen auf sich selbst natürlich achten. Ich meine es jetzt nicht im Moment sehr modischen Sinne der Achtsamkeit, sondern einfach in dem Sinne, in unserer modernen Welt hochgradig differenziert, hochgradig funktional aufgesplittet, in vielerlei Hinsicht ja auch optimiert, glaube ich, ist einfach auch wichtig zu erkennen, dass gewisse Dinge auch, und dann sind wir dann doch vielleicht wieder ein bisschen bei dir, unabhängig von einem laufen. Und da muss man sich auch nicht, kann man sich vielleicht auch gar nicht so ganz einmischen. Und ich glaube, so eine gewisse, auch im Zwischenmenschlichen ist es, glaube ich, gut, manchmal sich zu sagen, ja, derjenige macht das jetzt so und so und der andere macht es jetzt so und so. Ich bin jetzt nicht dazu da, den zu ändern, und ich bin auch nicht dazu da, jetzt da komplett alles zu meiner Sache zu machen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, und vielleicht ist das sowas. Ansonsten versuche ich einfach freundlich zu den Menschen zu sein.
Ja, das hat doch der Dalai Lama gesagt. Meine Religion ist Freundlichkeit.
Ja, also ich meine, das ist vielleicht so eine Sache, die vielleicht wirklich manchmal ist jetzt so ein bisschen John Lennon-artig, aber give peace a chance, nein, aber ja. Ich glaube schon, dass das auch, da sind wir vielleicht auch wieder beim großen Ganzen, beim Kleinen, vom Einzelnen zum Großen. Ich meine, klar, wenn du die Leute die ganze Zeit nur anschnauzt, dann kommt es halt auch so zurück. Ist jetzt auch so ein bisschen Banalitäten, die jetzt vielleicht zur Sprache kommen, aber im Kleinen ist schon was dran, finde ich. Und nee, das ist vielleicht so ein anderes Momentum noch, wo ich einfach denke, man muss, mein Gott, seid auch mal einfach ein bisschen netter zueinander. So. Auch im ganz Alltäglichen, da meint, muss man jetzt nichts Besonderes draus machen, sondern es ist manchmal einfach, finde ich, unerträglich, wie Leute halt manchmal auch miteinander umgehen. Aber ja, das kann man halt auch dann nicht ändern. Immer.
Ja, wundervolles Schlusswort. Aber ich muss noch was dazu sagen, weil ich das so lustig finde. Ich habe, es gibt von Jack Kornfield gibt so ein Buch, frag den Buddha und geh den Weg des Herzens. Und da gibt er den Vorschlag, dass er sagt, stell dir doch einfach mal 4 Wochen vor, alle sind Buddha, nur du nicht, und alle sind erleuchtet, nur du nicht, und alles, was die machen, machen die nur, um dir zu helfen.
Das ist natürlich auch gut, ja. So Umdrehungen sind natürlich immer gute Augenöffner, ne?
Timo, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Podcast mit mir zu sprechen und auch dich zur Verfügung gestellt hast mit deinen tollen Inspirationen und Anregungen. Du gehörst für mich zu den inspirierendsten Gesprächspartnern in meinem Leben, und dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar, dass du heute da bist und überhaupt, dass du da bist, ja. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Spaß gemacht.
Wunderbar.